Deutschlandfunk, Medias Res.
Manchmal, da braucht es einen Außenstehenden, um auf eine Sache aufmerksam gemacht zu werden, die man selber als gar nicht so bedrohlich eingeordnet hat. So geschehen in den USA. Als der US-amerikanische Präsident Donald Trump am 25. Juli aus dem Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj telefonierte, da sah das für viele Mitarbeiter, die bei dem Telefonat anwesend waren, nicht mehr als nach Business as usual aus. Erst gegen Ende des Gesprächs kamen dann erste Zweifel. Hatte Trump da gerade seinen ukrainischen Kollegen gefragt, ob er Ermittlungen gegen Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden in Erwägung ziehen könne? Dann waren alle Aufzeichnungen des Gesprächs gesperrt und nicht auf dem üblichen Computersystem gespeichert, sondern auf einem System für sicherheitsrelevante Dokumente. Durch einen Whistleblower nahm das Ganze dann noch an Fahrt auf. Schon diese Woche will man mit Anhörungen relevanter Ausschüsse beginnen. Uns interessiert an dieser Angelegenheit die Rolle des Whistleblowers und darüber spreche ich jetzt mit unserem ARD-Korrespondenten in Washington, Torben Ostermann. Herr Ostermann, welche Rolle spielt denn der Whistleblower in der Geschichte?
Ja, der Whistleblower hat am Ende ja dafür gesorgt, dass diese ganze Sache nach außen gedrungen ist. Er wird als jemand beschrieben, der sehr besorgt war über das, was ihm dazugetragen wurde. Diese Person war nicht bei dem Telefonat dabei, sondern hat später die Information von Menschen bekommen, die bei dem Telefonat dabei waren. Und das hat ihn offenbar so besorgt, dass er das aufgeschrieben hat und hat sich dann an seinen Vorgesetzten gewandt. Der hat das nicht so ernst genommen, aber das ist dann so hoch eskaliert innerhalb der Hierarchie und schließlich wurde das Ganze vom Generalinspekteur der Geheimdienste an den Kongress weitergegeben und wurde damit öffentlich.
Was weiß man denn über seine Identität? Bekannt ist, wir sagen, es ist ein Mann. Weiß man noch mehr?
Genau, wir wissen, dass es ein Mann ist und wir wissen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Mitarbeiter der CIA handelt. Das hatte die New York Times als erstes so veröffentlicht und die beruft sich auf die großen Kenntnisse, die diese Person hat, auch im außenpolitischen Bereich, vor allem in der Ukraine. Das spricht dafür, dass er für den Auslandsgeheimdienst CIA tätig ist.
Darf man diesen Informationen trauen? Was meinen Sie? Kann man darüber berichten?
Ja, die New York Times bezieht sich auf drei Menschen, die diese Person kennen. Und da gab es offenbar direkte Gespräche zwischen den Journalisten der New York Times und diesen Personen, die wiederum den Whistleblower kennen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich halte die Information durchaus für vertrauenswürdig.
Sie haben gerade diesen vorgeschriebenen Dienstweg, den der Whistleblower gegangen ist, ja schon so ein bisschen skizziert. Ist er damit der Hierarchie gefolgt, bevor er die Informationen weitergegeben hat, vom Ablauf her meine ich?
Nach allem, was wir wissen, hat er sich genau an den Ablauf gehalten, der vorgesehen ist. Also kommt es zu so einem Vorfall, der einen besorgt, dann kann man das schriftlich zu Papier bringen, kann man aufschreiben und das weitergeben an den nächsten Vorgesetzten. Der wiederum gibt es dann weiter an seinen Vorgesetzten und so ist der offizielle Weg und an den hat sich der Whistleblower nach allem, was wir wissen, gehalten.
Also das ist wohl korrekt, aber wie sieht es aus mit dem, was der Whistleblower an Informationen weitergab? Also Trump zumindest behauptet nun ja, der Whistleblower selbst habe das Protokoll des Telefonats zwischen ihm und Selenskyj nie gesehen. Er habe lediglich etwas gehört und dann entschieden. Und damit handle es sich fast um einen Spion. Vorausgesetzt einmal, dass diese Aussage wahr sein könnte, hätte Trump dann recht, handelt es sich eher um einen Spion als um einen Whistleblower?
Ja, Trump versucht natürlich jetzt den Spieß umzudrehen und den Whistleblower zu diskreditieren. Er hat am Wochenende 80 Tweets getwittert, wo es um den Whistleblower geht, wo es um die Kampagne der Demokraten geht. Also Trump ist absolut im Angriffsmodus. Nach allem, was wir wissen und nach allem, was der Whistleblower aus diesem Telefonat erfahren hat, gibt es durchaus Anlass zur Sorge, dass sich da Trump nicht an die Gesetze gehalten hat und damit weist dieser Whistleblower auf Unrecht hin aus seiner Sicht und das ist im Grunde die ureigenste Aufgabe dieser Beschwerdekaskade, die er da in Gang gesetzt hat.
Jetzt hören wir bei den Anhörungen, da soll der Whistleblower wirklich geschützt werden. Zum anderen haben wir die Tweets von Trump gelesen, Stichwort, Sie wissen doch, was wir früher mit Spionen und Verrätern gemacht haben. Man hört aber nichts von einer Generalkritik am Whistleblowing an sich, das war ja im Fall Snowden der Fall. Warum steht dieser Whistleblower im Gegensatz zu Snowden nicht unter einer Art Generalverdacht? Was meinen Sie?
Ja, Snowden hatte sich ja damals ins Ausland abgesetzt und auch direkt Kontakt zu Journalisten aufgenommen. Das hat dieser Whistleblower nicht gemacht. Dieser Whistleblower steht in keinem Kontakt, nach allem, was wir wissen, zu Journalisten, sondern dieser Whistleblower hat den internen Weg befolgt und das ist vorgesehen und dadurch ist er auch zu schützen. Trump bezeichnet den Whistleblower oder hat ihn jetzt am Wochenende zum wiederholten Male als Spion, als Agenten bezeichnet und als Feind des Landes. Und hat ja auch, das haben Sie gerade schon angedeutet, gesagt, früher wäre man anders mit Whistleblowern umgegangen, früher hat man Whistleblower umgebracht. Das ist schon eine besondere Qualität, dass der US-Präsident das ins Spiel bringt, wenn man weiß, dass dieser Whistleblower sich an den offiziellen Weg gehalten hat.
Torben Ostermann aus unserem ARD-Studio in Washington über Whistleblowing im Weißen Haus und dessen Folgen.